des Königs so viel Verantwortung gehabt und Einfluss, dass das so eine Strafe war. Aber die Strafe hat erst ausgeführt werden nach dem Salomos im Tod. Und das heisst, um Davids Willen. Also wegen David hat der Salomo dann die Strafe selber nicht mehr erleben müssen. Sein Sohn würde also nur noch die Stämme Juda und Benjamin bleiben. Und sein Sohn, das war der Rehabeam. Und der Norden ist von Israel, also von nun an hat man Israel gesagt. Also wenn man dann nachher von Israel liest, dann ist immer der Norden gemeint. Oder Ephraim ist auch so ein Begriff. Wenn man dann Ephraim gelesen hat, ist immer der Norden gemeint gewesen. Und vom Süden hat man immer dann von Juda geredet. Und Juda hat dann Benjamin und Juda haben sich wie fusioniert. Also wenn man nachher hat man nur noch eigentlich die 10 Nordstämme und von einem Südstamm geredet. Aber der Südstamm ist eigentlich dann Benjamin und Juda gewesen. Weil da kann man manchmal nicht ganz draus, warum jetzt das geht ja dann nicht auf, gibt nur 11. Aber das ist darum, weil das wie eine Verschmelzung gegeben hat. Für Beobachter ist eigentlich die Spaltung nicht erstaunlich gewesen, nicht überraschend gekommen. Und wir haben sie auch schon hier und da mal darauf hergewiesen, im Verlauf des Seminars, dass wir gesehen haben, ja, da haben sie schon ernste Spannungen gehabt, den Norden und den Süden. Der geistliche Grund ist also, am Salomo seine Götzenanbetung gewesen. Aber es hat auch noch einen unmittelbaren Grund gegeben. Also wenn wir die Geschichte dazu anschauen, dann würden wir sagen, ja, das ist der Punkt gewesen. Darum ist es passiert. Und das hat mit dem Rehabeam zu tun gehabt. Der Rehabeam, der Sohn von Salomo, ist mit 40 auf den Thron gekommen. Und er ist wie sein Vater und Grossvater, er war auch Polygamist gewesen. Also hat viel Ehe gelebt. Hat 18 Frauen und 60 Nebenfrauen gehabt. Und die haben ihm 28 Söhne und 60 Töchter geboren. Also enorm. Ich weiß nicht, ob er den Namen von allen Kindern gewusst hat. Und die Bibel sagt über den Rehabeam, aber er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Nachdem der Salomo gestorben ist, ist der Rehabeam auf Sichem gegangen und hat eigentlich gedacht, jetzt werde ich zum König gemacht, von ganz Israel. Und das Volk steht auch erschienen und hat dann Folgendes gesagt. Und wer die Bibel dabei hat, darf gerne mal aufschlagen, 2. Chronik. Können wir mal zusammen lesen. 2. Chronik 10, Vers 4. Da steht, dass das Volk hat zum Rehabeam gesagt, dein Vater, der Salomo, hat unser Joch hart gemacht. Und nun erleichtere den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat. Dann wollen wir dir dienen. Das haben wir ja auch gesehen. Unter dem Salomo, das Volk musste wirklich viel liefern und leisten. Sie mussten höhere Steuern zahlen, arbeiten, sich einspannen lassen, auch die Armee unterhalten und so weiter. Und das war eine riesige Last, die auf dem Volk gelegen ist. Und was hätte jetzt der Rehabeam sollen machen? Er hätte auf das eingehen. Er hätte die Last leichter machen. Dann hätte ihm Israel dient und das Land wäre Einheit geblieben. Leider hat er auf die falschen Ratgeber gehört. Und seine Antwort als Volk lesen wir im Vers 14 vom gleichen Kapitel. Er sagt dort, mein Vater hat euer Joch schwer gemacht. Ich aber will es noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Also ist nicht so das Schlauste gewesen, habe ich das Gefühl. Und vor allem auch nicht der, der so nah an den Leuten war. Oder? Das hätte er doch müssen merken, dass die Leute, die haben nicht blöd da, oder gefunden, ja, wir wollen ein bisschen lockeres Leben haben. Die haben wirklich unten durch müssen. Es war streng gewesen. Und jetzt kommt der und hat das Gefühl, ja, ich kann das Volk einschüchtern, oder? Dann folgen sie mir dann. Ja, gefehlt. He. Was hat das Volk gesagt? Im Vers 16 lesen wir das. Dort steht, was für einen Anteil haben wir an David? Wir haben kein Erbteil am Sohn Isais. Das ist eben der David. Jeder zu seinen Zelten Israel. Nun sieh nach deinem Haus, David. Also mit anderen Worten, Rehabeam, weißt du was, du kannst uns filmen. Schau für dich, wir sind jetzt für uns. Und so haben sich die 10 nördlichen Stämme losgesagt vom Südreich. Dann in einem letzten verzweifelten Versuch hat der Rehabeam einen Minister geschickt ins Nordreich, der Adoram. Er hätte mit den Führern der Nordstämme verhandeln sollen, dass sie das jetzt nicht machen sollen und so. ist nicht so gut rausgekommen, der ist gesteinigt worden. Und dann hat der Rehabeam gemerkt, oh, jetzt ist es wirklich ernst. Und er ist von sich her dann geflüchtet auf Jerusalem, in die Hauptstadt vom Südreich, in quasi Sicherheit. Und im Nordreich ist der Jerobeam König geworden. Die tönen ja fast gleich, oder? Jerobeam und Rehabeam. Er ist früher ein wichtiger Beamter gewesen unter dem Salomo. Er ist schon vorgekommen. Und Gott hat ihm schon zu Lebzeiten vom Salomo prophezeit, du wirst einmal 10 Nordstamm anführen, wirst beherrschen. Der Salomo hat ihn dann verfolgen, hat es mitbekommen, und der Jerobeam hat müssen flüchten von Ägypten. Nachdem der Salomo gestorben ist, ist er dann zurückgekommen und Gott hat seine Verheißung wahrgemacht. Das ist kein Wunder, oder? Gottes Verheißungen werden immer wahr. Der Rehabeam hat dann die abgefallenen Stämme einfach mit Gewalt zurückholen. Er hat gefunden, nein, stell dir mal vor, das ist irgendwie mehr als halbiert worden, das Reich. Das hat er nicht so zulassen. Er hat sein ganzes Heer zusammengezogen, 180.000 Mann, und hat schon losmarschieren gegen das Nordreich und sie mit Gewalt zurückholen. Und da hat Gott und Prophet zu ihm geredet und ihm gesagt, nein, mach das nicht, die Sache kommt von mir. Und dann hat er eingelenkt. Und hat die Reichsteilung akzeptiert. Und das war ja ziemlich eine gleiche Sache gewesen, oder? Also, eben. Dann hat er als erstes, diverse Städte ausgebaut in Juda. Er hat ja eigentlich den ganzen Reichtum vom Salomo hat er noch gehabt. Und er war ja in Jerusalem gewesen, im Königspalast, im Tempel. Und hat dann Städte ausgebaut, hat sie mit Waffen ausgerüstet, mit Notvorräten, hat sich eigentlich gestärkt. Und in dieser Zeit ist etwas passiert, was der Rehabeam nicht hätte planen können. Der wäre vielleicht nicht auf die Idee gekommen, wo sein Reich aber ganz fest gestärkt hat. Nämlich Priester und Leviten, die haben ja im ganzen Reich gewohnt. Und die Priester, die im Nordreich gelebt haben, und die Leviten, die sind ins Südreich gezügelt. Sie sind runtergezügelt, sie haben zum Rehabeam gehebt. Und wisst ihr warum? Wegen dem Tempel. Wegen dem Tempel. Das haben wir ja letztes Mal auch gesehen. Dort hat Gottes Herrlichkeit gelebt. Das war der einzigartigste Ort auf der ganzen Welt. Und die Priester haben gesagt, wir wollen in dem Land leben, wo der Tempel ist. Und sie haben ihren Besitz, sie haben einen Besitz gehabt. Hat sie Eigentum, Wohneigentum, auch Liegenschaft. Das haben sie alles zurückgelassen. Sie haben gesagt, wir gehen dort her, wo Gott ist. In dem Land. Und so sind sie dort runtergezügelt. Auch viele weitere Gläubige sind vom Nordreich ins Süden abgezügelt. Die sind dort runtergekommen und haben dort gelebt. Und so sind im Südreich alle 12 Stämme vertreten gewesen. Und das ist jetzt noch wichtig. Sonst hätte man meinen, ja, dann ist ja, nachdem das Syrer haben ja dann das Nordreich vernichtet und aufgelöst, dann wären ja 10 Stämme aufgelöst worden. Und das ist eben nicht der Fall. Weil viele von diesen 10 Stämmen, also natürlich nicht die ganzen 10 Stämme, aber einzelne, alle waren vertreten dann im Südreich von diesen 12. Der Rehabeam hat dann 3 Jahre lang, die ersten 3 Jahre lang, hat er gut gelebt mit Gott, hat er in dieser Ordnung drin gewesen. Und dann heisst es Folgendes, im 2. Chronik 12, Vers 1, und es geschah, als die Königsherrschaft Rehabeams gefestigt und er stark geworden war, verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Also er hat dann das Gesetz verlassen, Gottes Ordnung verlassen und die Leute haben es ihm nachgemacht. Die Konsequenzen haben nicht lange auf sich warten lassen. Und ich sage dann noch, was das bedeutet hat. Das war nämlich ziemlich gleich gewesen, was er gemacht hat. Im 5. Regierungsjahr vom Rehabeam ist der Shishak, der hat einen lustigen Namen, Shishak, der Pharao von Ägypten, ist eingefallen, ins Südreich, auf Juda. Und er hat dort die befestigte Städte eingenommen. Die der Rehabeam vorher so mühselig gestärkt hat, hat er eingenommen. Dann ist der Shishak auf Jerusalem und hat alle Schätze plündert im Tempel und im Königspalast. All die Schätze, die der Salomo aufgehäuft hat, der Mann war ja steinreich. Der Shishak kommt und schon die erste Generation nach dem Salomo alles weg. Alles weggeräumt. Die ganzen Schätze sind nicht mehr rum. Also ein Mega-Verlust. Und der Rehabeam, der hat eben sein Volk in die Abgötterei geführt. Und zwar ziemlich tief in die Abgötterei. So hat er angefangen, indem er Heiligtümer errichtet hat auf den Hügel. Also das sind Orte, wo man können anbeten, man können Opfer bringen. Dabei ist ja der Tempel ausdrücklich der einzige Ort gewesen, in dem Reich, wo man hat dürfen Opfer bringen. Und der Tempel ist das Heiligtum gewesen. Und weiter haben sie auch an vielen Orten Gedenksteine aufgerichtet und Bilder zu Ehre von der Aschera. Dann ist sogar rituelle Prostitution mit Homosexuellen praktiziert worden. Heisst sie da. Und das alles ist Gott einfach ein Gräuel gewesen. Er hat das fast nicht können. Also es ist einfach unschwierig gewesen. Und solche schreckliche Sachen sind auch im ganzen Land Juda verbreitet gewesen. Gott ist zornig geworden über das. Und der Angriff von den Ägyptern hat tatsächlich auch eine Wirkung gehabt, ein Stück weit auf den Rehabeam. Nämlich zum Teil ist er zur Besinnung gekommen. Also teilweise ist er umgekehrt. Und es heisst dann, Gott sagt dann über den Rehabeam, weil er sich so gedemütigt hatte, wandte sich der Zorn des Herrn von ihm ab, so dass er ihn nicht völlig vernichtete. Es war ja auch in Juda noch Gutes. Also man sieht da, so eben, das Wort Züchtigen jetzt in dem Beispiel, ist auch das Ziel gewesen, dass der umkehrt. Und ein Stück weit ist es auch gewesen. Der Rehabeam ist eigentlich zeitlebens immer wieder einen Krieg gehabt mit dem Nordreich. Es wird aber nicht gesagt, wer ist stärker gewesen. Aber man muss sagen, es hat eh nie einen Gewinner gegeben. Weil das war ein Bruderkrieg. Die haben sich als in der Familie Köpfe eingeschlagen und Leute umgebracht. Und immer wieder hin und her. Und zum Teil haben sie auch Frieden gehabt, haben sie miteinander zusammengespannt, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich schwierig gewesen, weil der Name Gottes ist in den Dreck gezogen worden durch das. Der Rehobeam hat 17 Jahre regiert und dann ist er gestorben und sein Sohn Abia ist König geworden über Juda. In Juda war die Situation die geistliche schlecht gewesen, aber im Nordreich war die Situation katastrophal gewesen. Der Rehobeam hat ja die Verheißung gehabt von Gott, wenn du Gott treu nachfolgst, dann wird dein Königshaus bei dir bleiben. Also die Königskrone wird in deiner Familie bleiben. Weil das war mega etwas Entscheidendes gewesen. Darum war David auch so mega bewegt gewesen, wo Gott ihm gesagt hat, deine Nachkommen werden ewig auf dem Thron bleiben. Das war für ihn gewaltig gewesen. Das sind meine Nachkommen, oder? Für uns ist das vielleicht weniger wichtig, wenn ich dann tot bin, ich tot. Aber irgendwie da ist es etwas viel Wichtiges gewesen. Und die Verheißung hat der Rehobeam ein Stück weit auch gehabt. Aber kaum hat er richtig angefangen, König zu sein im Nordreich, hat er gerade eine gottlose Herrschaft etabliert, die für alle nachfolgenden Könige wie richtungsweisend gewesen sind. So seine eigene Familie ist gerade mal 2 Generationen vom Thron geblieben. Er und sein Sohn. Insgesamt 24 Jahre, was nicht gerade viel ist. Und dann sind andere Familien dann gekommen und haben dann die Krone an sich gerissen. Das Nordreich hat nur 210 Jahre existiert. Das ist eigentlich nicht lang für einen Staat. Das ist echt kurz. Und in dieser kurzen Zeit hat es verschiedene Herrscherfamilien gegeben. Und eben Juda zum Vergleich. Dort sind immer die Nachkommen von David geblieben. Also alle Könige im Süden, ich komme nachlesen, sind alles Nachkommen von David. Das ist eine Dynastie. David ist eine Dynastie. Im Nordreich hat es ständig gewechselt. Das grosse Unheil hat damit angefangen, dass der Jerobeam, der hat Angst bekommen, wo die Priester und die Leviten und viele andere ins Südreich gezogen sind. Er hat gedacht, ui nein, jetzt gehen alle und ich muss etwas machen. Und er hat probiert, eine Alternative zu schaffen für den Tempel. Nämlich hat er für sein Volk hat er 2 Heiligtümer gebaut. Eins in Dan, das war ganz im Norden, und eins in Bethel, das war eher im Süden von seinem Reich. Und hat je ein goldiges Kalb aufgestellt. Und an diesen beiden Orten. Und es heisst dann, dass er gesagt hat, seht her, das sind eure Götter, die euch aus Ägypten herausgeführt haben. Er hat wie wollen anknüpfen bei Mose und der 10 Gebote. Also er hat wie wollen das Südreich wirklich ausradieren, das brauchen wir gar nicht. Wir sind selbstständig. Rückwirkend bis zu dem Zeitpunkt, aber irgendwie hat er etwas verdreht. Und genau den Satz lesen wir nämlich am 2. Mose, wo sich ein Volk ein goldiges Kalb angefertigt hat. Und dazu hat er auch Priester eingesetzt, die keine Leviten waren, haben wir ja nicht dürfen. Er hat ein neues religiöses Fest einberufen. Ein landesweites hat er auch nicht dürfen. Und er hat selber auch Opfer gebracht in Bethel vom Altar. Und man hat wirklich gemerkt, er will nicht nur politischer Leiter sein, sondern er will auch in eine Mittlerfunktion rein. Er will mega wichtig werden. So ähnlich wie der Mose und der Aaron. Der Rehabeam ist 22 Jahre auf dem Thron gewesen. Und dann ist er gestorben. Und sein Sohn Nadab ist dann Nachfolger geworden. Er hat also den Rehabeam, also der Jerobeam hat den Rehabeam 5 Jahre überlebt. Das habe ich vorher, glaube ich, falsch gesagt. Und ich möchte jetzt mit euch gerne ganz einen kurzen Abriss machen, quer über die Nord, also die Könige vom Nordreich hinein. Einfach, dass man es mal, es ist hoffentlich nicht zu langweilig für euch, aber einfach, dass man mal ein bisschen einen Querschnitt mal überkommt und mal das Bild überkommt, was haben die so gemacht? Wer ist denn das so gewesen? Also ich erwarte nicht, dass ihr das nachher alles noch wisst, aber den Eindruck kommt ihr hoffentlich über. Und um das geht es mir jetzt. Vielleicht aber zuerst noch, die Hauptstadt im Nordreich war zuerst Sichem, dann Tirza und dann Samaria. Und Samaria ist dann das Land, wo später die Samariter, die dann auch zur Zeit von Jesus ja existiert haben, die ja recht mit den Juden ja, verhasst waren. Also der Nadab, wir haben da übrigens auch so eine schöne Folie, also wir gehen jetzt alles nach uns nach durch, nicht gerade Schlala. Der Jerobeam ist dann gestorben und sein Sohn Nadab, der hat regiert. Er ist 2 Jahre König gewesen und dann ist der Nadab vom Bascha erschlagen worden. Der Bascha, übrigens alle, die unterstrichen sind, die sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Das ist ja noch wichtig, oder? Weil das ist nicht sehr günstig. Also das Königreich, das ständig Könige umbringt, ist nicht sehr gut eigentlich. Ist nicht viel von Sagen zu sehen. Und ich sehe da, von 19 Königen sind 8 gewaltsam umgekommen. 7 sind erschlagen worden und einer hat sich selber verbrannt. Was kommen wir denn drauf? Weil er einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Also, und somit hat bereits schon beim Nadab eigentlich die Königsdynastie vom Jerobeam hat schon aufgehört. Eigentlich kann man gar nicht von einer Dynastie reden mit 2 Generationen. Das wären dann mehrere Generationen. Bei vielen Königen heisst es ja, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Fast bei allen. Und zwar auch beim Nadab. Der Bascha, der hat nicht nur den Nadab ermordet, sondern die ganze Familie von Jerobeam. Ratzfatz, die ganze Familie. Ist auch als Gericht anzuschauen. Und vom Bascha heisst es auch, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er hat 24 Jahre regiert und ist dann gestorben. Sein Sohn Ela ist auf den Thron gekommen. Und er hat Israel zur Sünde versucht, heisst, nehmen wir an, das haben die vorher auch schon gemacht, aber bei dem ist es irgendwie speziell erwähnt. Er ist 2 Jahre König gewesen. Und dann ist auch der Herr, der Ela, vom Simri erschlagen worden. Und zwar während er betrunken gewesen, heisst es. Der Ela ist betrunken gewesen. Der Simri ist ein Hochoffizier gewesen in seinem Reich und hat den König erschlagen. Der Simri hat sich dann selber auf den Thron gekifft. Und er steht nur 7 Tage gewesen. Das ist ziemlich wenig. Das ist das Kürzeste. Es war doch kurzes Glück gewesen. Und doch heisst es schon dann, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er hat nämlich alle Leute, also alle Männer aus dem Bascha seiner Familie hat er erschlagen. Sogar Freunde, es heisst, es hätten Freunde von ihm dabei gewesen, alle erschlagen. Dann hat aber das Heer den General Umri zum König gemacht. Und dann ist der Umri richtig Simri marschiert mit seiner Armee und der Simri hat Angst bekommen und hat den Königspalast angezündet mit sich selber drin und alles ist verbrannt und er ist umgekommen. Der Umri hat dann einen Berg gekauft, der Samaria heisst, hat dort eine Stadt drauf gebaut und das ist eben dann später die Stadt Samaria geworden. Die Hauptstadt geworden auch. Vom Umri heisst es, er tat, was böse war in den Augen des Herrn und zwar schlimmer als alle zuvor. Schlimmer als alle zuvor. Da haben wir erstmal eine Steigerung. Der Umri hat 6 Jahre regiert und dann ist er gestorben. Und dann kommt der Ahab. Der Sohn vom Umri und der Ahab ist ein ziemlich bekannter König, weil er in der Geschichte von Elia vorkommt. Der Ahab, von dem heisst es, er tat, was böse war in den Augen des Herrn und zwar mehr als alle zuvor. Also der böseste, finsterste, gottloseste König, was bis jetzt da gehört. Er hat die Sebel geheiratet von Sidon und die Sebel hat noch den Götzendienst noch mehr ins Land gebracht. Sie hat den Ahab dazu gebracht, dass er die Arbeitung von Baal und von Aschera gefördert hat. Das Land ist durchdrungen mit Altar. für die Götze. Und er hat Baals Priester und Asherah Priester eingesetzt. Er hat die finanziert, hat die verköstigt und zahlt, damit die den Glauben an Baal und Asherah verbreitet im Land. Also es ist ganz verrückt eigentlich. Oder? Es ist, also, Gott hat eigentlich nicht, hat genau das Gegenteil gesagt, was man soll machen. Und eben der Ahab war König, wo der Elia Priester, Prophet war, wo der Elia Baals Prophet auf dem Berg Karmel bezwungen hat. Und Gott hat dann eine Gerichtsandrohung gegeben am Ahab. Und das ist das, was man oft nicht so weiss. Aber der Ahab hat Buss da auf die Gerichtsandrohung an. Und Gott hat tatsächlich das Gericht verschoben vom Ahab bis nach seinem Tod. Das ist erst nachgekommen. Das sehen wir dann nachher auch noch. Der Ahab ist aber dann gestorben im Kampf gegen Aramäer. Er hat 22 Jahre regiert. Und dann ist sein Sohn Ahasia König geworden. Der Ahasia tat, was böse war in den Augen des Herrn. Hat dem Baal dient, hat sich vor ihm niedergeworfen. Ist ja kein Wunder, oder? Also, seinem Vater, das hat er ja dort gelehrt. Und dann, als er krank geworden ist, ernsthaft krank, hat er den Baal befragen lassen, ob er wieder gesund würde. Und Gott hat einen Prophet geschickt und gesagt, du gibt's eigentlich keinen Gott in Israel, also du musst die ausländischen Götze befragen. Und übrigens, nein, du wirst nicht mehr gesund. Und er ist gestorben. Er hat nur 2 Jahre, hat nur 2 Jahre regiert. Das war also wirklich ein Klaus gewesen. Und daraufhin ist dann der Joram an die Macht gekommen, das ist der Bruder von Ahasia, der ist 12 Jahre an der Macht gewesen. Und von ihm heißt es, er tat, was böse war, doch nicht wie sein Vater oder seine Mutter, weil er die Gedenksteine Baals beseitigte, den Ahab gemacht hatte. Und leider ist aber der Joram doch auch umgebracht worden vom Jehu, einem von den Heerobersten. Und der Jehu hat so beiläufig auch gerade noch den gottlosen König vom Südreich auch noch gerade umgebracht. Der ist gerade in der Nähe gewesen. Der hat es auch gerade noch darüber geglaubt. Der hat auch Ahasia geheissen. Die haben zum Teil gleich geheissen. König vom Nordreich und Südreich. Zum Teil ganz nahe. Haben die sogar beschnitten. Da muss immer gut schauen, wer ist gemeint gewesen. Und dann hat der Jehu das Gericht geübt. Hat die Sebel umgebracht. Hat Gericht am Haus Ahab geübt. Alle Söhne vom Ahab 70 sind umgebracht worden durch den Jehu. Und dann hat er in Israel den Baalskult ausgerottet. Und das ist so gegangen. Der Jehu hat das ganze Volk versammelt. Und hat gesagt, mein gutes Volk. Der Ahab hat den Baal zu wenig verehrt. Wir müssen das noch mehr machen. Ich will da ein Vorreiter sein. Noch tiefer hier gehen. Und dann hat er alle Baalspriester eingeladen zu einem riesigen Fest. Und alle Baalspropheten und alle Baalsanhänger. Und das war eine Liste gewesen. Und wo alle beieinander gewesen sind, schön, vom ganzen Land hat er alle umgebracht. Das wird mir das Gemetzel gegeben haben. Und dann hat er Gedenkstein vom Baal zerstört und den Baals Tempel vernichtet und hat eine WC-Anlage daraus gemacht. Ja, das heisst, können alle, 2. König 10, Vers 27, können alle lesen. Und Gott hat dann die Reinigungsaktion. Ja, wenn man WC macht, ist ja das etwas Ordentliches, oder? Hat er dann gewürdigt, also Gott hat es gewürdigt und hat dann am Jehu 4 Königsgenerationen, also eine Dynastie, die über 4 Generationen nach ihm gedauert hat, hat er ihm geschenkt. Und das war für israelitische Verhältnisse lang gewesen. Also das war mehr oder weniger die längste Epoche gewesen, da mit dem Omri zusammen. Genau. Aber auch er, trotzdem der Jehu ist kein Gottesmann gewesen, auch er hat das Volk zur Sünde verführt, auch er hat die goldenen Kälber bei den Heiligtümern stehen lassen in Dan und Bethel. 28 Jahre war er König gewesen und dann ist sein Sohn Joahas auf den Thron gekommen. Von ihm heisst es, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. 17 Jahre regiert, sein Sohn Joahas ist auf den Thron gekommen, von ihm heisst es das Gleiche, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Aber er hat immerhin den Elisa als Gottesmann gewürdigt. Wo nämlich der Elisa krank war, todkrank, ist er ihn besuchen. Also immerhin. Ob ihm das etwas eingebracht hat, weiss ich nicht, aber wir wollen es mal rausstreichen. Er war 16 Jahre König gewesen und dann ist sein Sohn, der Jerobeam II., auf den Thron gekommen. Von ihm heisst es ebenfalls, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Aber er hat immerhin können gewisse Gebiete von den Finden zurückerobern und ist 41 Jahre lang König gewesen. Die längste Epoche, also es war keine so lange König im Nordreich wie der Jerobeam II. Auf ihn ist der Sekaria gefolgt für 6 Monate. Dann ist auch der ermordet worden vom Schalum. Und zwar vor den Augen vom Volk. Also das muss auch ziemlich verrückt gewesen sein. Es heisst vom Sekaria, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Der Schalum wiederum ist nur ein Monat König gewesen, und dann ist er von Menahem ermordet worden und der ist auf den Thron gestiegen. Der Menahem hat 10 Jahre regiert und das heisst, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Nach seinem Tod ist der Pechaja, sein Sohn, auf den Thron gekommen für 2 Jahre. Und bei ihm heisst das Gleiche. Er hat gemacht, was böse war in den Augen vom Herrn. Er ist vom Pekach erschlagen worden, einem von seinen Offizieren, und zwar in seinem Palast, heisst es. Der Pekach ist dann König geworden für 20 Jahre und auch er hat da was Böses in den Augen vom Herrn. In den Tagen vom Pekach hat das Syrer das erste Mal angegriffen und haben weite Teile vom Land erobert, haben viele Bewohner weggeführt auf Assur. Der Pekach ist dann aber nicht von Assyrer erschlagen worden, sondern vom Hoshea, vom Landsmann. Der Hoshea ist dann König geworden für 9 Jahre und von ihm heisst, er tat, was böse war, doch nicht wie die Könige vor ihm. Und er ist der letzte König im Nordreich. Unter ihm ist Israel dann eigentlich zusammengeschlagen worden und vernichtet worden von den Assyrern. Sie sind eigentlich weggeführt worden, der grösste Teil, und ein Teil ist dann eigentlich zusammengeführt worden mit den Assyrern. Man hat Assyrer dann eingemeindet in Nordreich und hat ein neues Volk gemacht, ein Mischvolk, wo später dann Samaria geworden ist. Aber wir sehen da, keiner von all diesen Königen hat das Grundübel besittigt, nämlich die beiden Altäre in Dan und Bethel. Also der Staat ist eigentlich aufgebaut gewesen auf dem Götzendienst. Und Gott hat gesagt, das erste Gebot von der 10 Gebote, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das Bild, ich soll jetzt auch gerade nicht machen. Alles hat angefangen aber mit dem Salomo im Abfall. Das dürfen wir nicht vergessen. Das war eigentlich der Anfang gewesen. Und dann hat er Gott am Sohn Rehabeam den Segen entzogen. Und die Reichsteilung ist passiert. Und im Norden hat es dann wirklich keinen einzigen König gegeben, wo gottesfürchtig gewesen wäre. Über jedem ist ein negatives Urteil. Im Südreich hat es dann auch sehr viel Gottlose, aber doch ein paar immerhin Gottesfürchtige. Das werden wir dann noch sehen. Wenn es da im Nordreich geheißen hat, er ist nicht so böse gewesen wie sein Vorfahren, ist es gerade das höchste aller Gefühle. Aber viel mehr ist dann nicht gewesen. Einzig der Jehu hat stückweit in seiner Gottlosigkeit ihnen doch noch Gott dient, indem er den Baalskult ausgerottet hat. Also eigentlich ist es ein mega schlimmer Abend. Ja, das ist so voll negativ. Im ganzen Nordreich. Man findet eigentlich nichts wirklich Positives. Und ja, da kann man wirklich suchen. Was noch erstaunlich ist, dass ja Gott durch Propheten noch geredet hat in das Reich hinein. Der hätte sie einfach fallen lassen, schon früher. Aber gerade so ein grosser Prophet wie der Elia hat recht viel noch Aufträge gehabt. Und dass ein Ahab konnte umkehren, das ist ja mega Gnade. Aber trotzdem, es bleibt, es ist echt dunkel. Über dem ganzen Nordreich ist es dunkel. Und das ist eigentlich auch heute, dass wenn man im Götzendienst in der Gottlosigkeit lebt, dass das eigentlich einem kaputt macht. Früher oder später. Das ist wie eine Abwärtsspirale. Man sieht es nicht immer sofort. Man hat vielleicht das Gefühl, es ist Freiheit, aber es zerstört das eigene Leben. Und was ich vor allem auch ziemlich happig finde, oftmals haben dann Kinder müssen ausbaden, was die Väter angerichtet haben. Oder sogar das ganze Volk. Und das dunkle, das ist auch etwas, was wir nicht außer Acht lassen dürfen. Das, was wir machen, hat meistens eine Auswirkung auf die nachfolgenden Generationen. Und sogar nicht nur auf die eigenen Kinder, sondern auch gerade in einer Gemeinde. Oder? Wir sind miteinander unterwegs und das hat auch Auswirkungen. Also ich denke, es ist einfach gut, wenn man das ernst nimmt. Und sagt, hey, ich räume auf, wenn es irgendetwas gibt im Leben. Und ich merke, wow, das ist ein bisschen, das ist richtig Götzendienst. Das ist mit höchsten Stellenwert. Ich will ausmisten. Und ich, wegen mir, aber auch wegen den Kindern, die ich vielleicht mal habe, oder die ich habe, oder die auch um mich herum sind. Und so wird Gott uns wieder viel mehr segnen. Und es kann Licht werden, weil wenn es nach Gott gegangen wäre, dann hätte wieder Licht werden in dem Nordreich. Aber sie haben eigentlich ihre Chancen nicht genützt. Und darum bleibt es jetzt dunkel. Wir werden aber das nächste Mal dann im Südreich sehen, dass doch auch, hört man jetzt vielleicht ein bisschen finster auf mit der Wegführung auf Babylon. Aber es bleibt doch dann auch, kommen gute Verheißungen dann auf den Messias gleichzeitig. Genau. Ich möchte da mal einen Punkt setzen und möchte gerne beten.